Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ernährung Plus, die Folge 41 heute. Und ja, es sind nur noch 3 Monate, Manon, dann ist schon wieder Weihnachten, das Jahr ist so gut wie vorbei. Jetzt haben wir aber erstmal den Herbst. Die Blätter fallen so langsam von Bäumen und Herbstspaziergänge sind wieder angesagt. Warst du schon aktiv, Manon?
Ja, hallo Marc. Natürlich waren wir schon aktiv und ich bin froh, dass wir jetzt wieder Herbst haben und es etwas kühler geworden ist. Der Sommer war doch sehr heiß.
Das kann man so sagen. Dieses Jahr war ja tatsächlich ein bisschen extrem. Ich weiß nicht, wo wart ihr im Urlaub, Manon? Da war es bestimmt vielleicht noch wärmer, oder?
Da war es tatsächlich genauso warm wie hier teilweise. Wir waren auf Kreta, aber ich sag mal, das waren auch in der Spitze 33 Grad. Das hatten wir dann auch in Berlin, wobei man das natürlich auf Kreta so schön am Meer besser aushält als dann in Berlin. Also von daher, jetzt ist wieder ein bisschen Abkühlung und auch wieder andere Lebensmittel, die man essen kann. Wassermelone kann ich langsam nicht mehr sehen. Es ist ja immer so die Frucht, die im Sommer dann auch Erfrischung bringt. Und jetzt freue ich mich einfach wieder auf die Kürbisse. Und damit kann man ja auch ganz viel Tolles machen. Kürbissuppe, Kürbismuffins, das ist so unser Herbstgemüse.
Sehr gut. Ja, Kürbissuppe mag ich auch sehr gerne. Ich finde aber immer, da muss so ein bisschen Kokosmilch rein. Dann hat, und noch ein bisschen Ingwer. Dann hat das so die richtige Konsistenz. Für mich zumindest. Wie gesagt, das ist ja jeder auch anders. Kannst ja auch traditioneller machen mit Kürbiskernöl und ähnlichem. Sehr schön. Ja, bei uns geht's jetzt heute eigentlich gar nicht so ganz herbstlich zu, denn wir haben heute ein Thema ausgewählt, das uns eigentlich zu jeder Jahreszeit betrifft. Und zwar ganz egal, ob wir beim Einkaufen im Supermarkt sind oder auch bei der Zubereitung des Essens zu Hause oder irgendwo in ein Restaurant gehen. Es geht nämlich um die Lebensmittelsicherheit. Ja, und wo das anfängt und was es da alles zu beachten gibt, zu Hause oder eben ganz generell, darüber sprechen wir heute zusammen mit unserer Expertin Andrea Kiefhaber.
Andrea Kiefhaber ist staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin bei NSF Erdmann Analytics. Sie ist dort unter anderem als Abteilungsleitung für den Bereich Technical Customer Service verantwortlich und hat somit täglich mit der Bewertung von Analysenergebnissen und deren rechtlicher Einordnung zu tun. NSF Erdmann Analytics ist ein deutsches Analytiklabor für Lebensmittel- und Futtermittelhersteller sowie Handelsunternehmen mit Sitz in Reda-Wiedenbrück. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von Fleisch und Fleischerzeugnissen, Feinkostsalaten, Convenience-Produkten, Heim- und Nutztiernahrung sowie auf der Rückstandsanalytik bei Obst und Gemüse. Seit 10 Jahren ist NSF Erdmann Analytics ein Teil von NSF, einer unabhängigen, international anerkannten Organisation des Gesundheitswesens.
Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Frau Kiefhaber, jetzt erst einmal zur Einordnung. Was bedeutet denn Lebensmittelsicherheit eigentlich und welche Bereiche oder Aspekte gehören da alles dazu?
Also ganz einfach gesagt beschäftigt sich die Lebensmittelsicherheit mit der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Lebensmitteln und zwar auf allen Stufen ihrer Entstehung. Letztlich ist nichts anderes als ein Oberbegriff, der eben alle Maßnahmen und Konzepte so zusammenfasst, die eben sicherstellen sollen, dass Lebensmittel für den Endverbraucher zum Verzehr geeignet sind und sich eben keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Schädigungen davon ausgehen. Und wenn Sie so fragen, was zur Lebensmittelsicherheit beiträgt, gibt es aus meiner Sicht eben 4 wichtige Bereiche. Zum einen spielt die Gewährleistung der Lebensmittelhygiene eine sehr große Rolle, und zwar sowohl im Produktionsprozess an sich, aber auch in der im Umgang mit den Lebensmitteln selbst. Und da ist eben alle Unternehmen der Lebensmittelbranche entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind im Grunde dabei an bestimmte rechtliche Vorgaben gebunden. Egal, ob ich jetzt einen landwirtschaftlichen Betrieb habe oder über die Hersteller der Lebensmittel oder auch die Gastronomen, alle müssen sich eben an Vorgaben halten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist im Grunde die Betrachtung der Lebensmittel bezüglich Kontaminanten und Rückstände. Auch hier gibt es zulässige Höchstgehalte, beispielsweise für spezifische Stoffe oder auch Stoffgruppen. Und es ist ja nun mal so, dass Lebensmittel sowohl, dass es sich dabei um tierische als auch um pflanzliche Ausgangsmaterialien handelt. Und da gehört eben auch der Blick auf die Pflanzengesundheit und auch auf die Tiergesundheit mit dazu, um eben ganzheitlich die Lebensmittelsicherheit zu betrachten.
Jetzt haben Sie ja gerade schon ganz viel angesprochen, Hygiene, Lebensmittelkontaminanten. Die Lebensmittelsicherheit ist ja in Europa glücklicherweise einheitlich geregelt. Also wir haben überall dieselben Standards. Was sind denn da aus Ihrer Sicht die wichtigsten Bestimmungen und Gesetze, die hier gelten, an die sich die Hersteller halten müssen?
Also allgemein würde ich dazu erst noch mal ein bisschen was sagen. Und zwar ist es ja so, dass die EU-Politik zur Lebensmittelsicherheit halt darauf abzielt, die Gesundheit der Menschen und halt auch die Verbraucherinteressen zu schützen. Gleichzeitig soll sie aber auch dazu beitragen, dass wir einen reibungslosen Binnenmarkt haben. Und seit Anfang der 2000er verfolgen wir dabei das Konzept from stable to table, also so vom Hof auf den Tisch, um eben die Lebensmittelkette ganzheitlich zu betrachten. Dabei gehen wir aus vom Futtermittel über die Tiergesundheit, über Pflanzenschutz, aber auch die Lebensmittelerzeugung bis hin tatsächlich zur Verarbeitung der Produkte, zur Lagerung, der Transport wird betrachtet, aber auch sowas wie Ein- und Ausfuhrbestimmungen oder auch der Einzelhandel, der berücksichtigt wird. Hintergrund, warum man diesen Ansatz so gewählt hat, waren im Grunde Lebensmittelskandale, bei denen eben deutlich wurde, dass man das Lebensmittel nicht isoliert betrachten kann. Als Beispiel kann man den BSE-Ausbruch oder die Dioxinkrise nennen, wo es letztlich durch kontaminiertes Futtermittel eben zu diesen Skandalen gekommen ist. Und die wichtigste Verordnung zum Schutz der Lebensmittelsicherheit ist dabei die sogenannte Basisverordnung. Das ist die Verordnung 178 von 2002. Und darin werden allgemeine Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts geregelt. Außerdem gab es da dann erstmals den Ansatz der Risikobewertung oder auch allgemeine Bestimmungen über die Rückverfolgbarkeit von Produkten, von Lebensmitteln und Futtermitteln insgesamt. Mit dieser Verordnung ist es auch so, dass das europäische Schnellwarnsystem etabliert wurde. Mit dem ist es halt in Echtzeit möglich, sich europaweit über unsichere Lebensmittel auszutauschen. Und in der Verordnung wurde auch erwähnt, dass eben die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit errichtet werden sollte. Und deren Aufgabe ist es eben, alle Gefahren, die von den Lebensmitteln ausgehen, zu beurteilen und auch darüber zu informieren. Und in dieser Basisverordnung ist es so, dass dort eben grundsätzlich geregelt ist, dass Lebensmittel, die nicht sicher sind, auch gar nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen. Und das ist somit so die Grundlage zum Schutz der Verbraucher. Ich hatte eingangs ja bereits erwähnt, dass auch die Hygiene ein wichtiger Baustein ist in Bezug zur Lebensmittelsicherheit. Und da gibt es das sogenannte Hygienepaket. Das sind so zwei Verordnungen, die 852 von 2004 und die 853 von 2004. Und da geht es eben explizit um Hygienevorgaben oder auch Hygiene tierischer Erzeugnisse. Und in der 852 von 2004 beispielsweise ist auch genannt, dass jeder Hersteller eben verpflichtet ist, über ein sogenanntes HACCP-Konzept zu verfügen. Das ist ein obligatorisches Konzept da zur Gefahrenanalyse und auch zur Beherrschung kritischer Punkte innerhalb des Produktionsprozesses. Da schaut man sich im Grunde den gesamten Prozess an, macht eine Risikoanalyse, schaut sich auch die Infrastruktur an oder auch generell, um welche Lebensmittel handelt es sich überhaupt und prüft eben das Risiko, welches zur Lebensmittelsicherheit besteht. Dann definiert man Grenzwerte und Maßnahmen, die eben durchgeführt werden, wenn diese Grenzwerte überschritten sind. Eine weitere wichtige Verordnung im unmittelbaren Zusammenhang zur Hygiene ist die Verordnung 2073 von 2005 und die beschäftigt sich mit mikrobiologischen Kriterien für die Lebensmittel. Und hier werden Lebensmittelsicherheitskriterien und auch Prozesshygienekriterien festgelegt.
Ich habe eine Nachfrage dazu, weil Sie das europäische Schnellwarnsystem gerade angesprochen haben, das sich dadurch auch etabliert hat. Kann ich mir das so vorstellen, wie hier in Deutschland das Portal Lebensmittelwarnung nur auf europäischer Ebene, also dieses Portal, wo man genau dann eben sehen kann, welche Lebensmittel zurückgerufen werden.
Genau, richtig, nur eben europaweit. Das bietet halt einfach die Möglichkeit, dass es der internationale Ansatz mehr verfolgt wird, weil ja man ja auch nicht sagen kann, nur weil ich in einem Land ein unsicheres Lebensmittel habe, gerade in dieser weltweiten Zeit, kann es halt immer dazu führen, dass man dann auch die Produkte im nationalen Verkehr hat. Genau.
Sie haben ja jetzt vorhin ganz, ganz viele verschiedene Lebensmittelbestimmungen genannt, beziehungsweise auch Gesetze. Wer ist denn dann eigentlich für die Kontrolle tatsächlich zuständig, wenn die EU da Sachen beschließt sozusagen? Wer schaut dann, damit da auch wirklich alle Voraussetzungen eingehalten werden?
Also die primäre Verantwortung für die Sicherheit der Lebensmittel trägt immer der Lebensmittelunternehmer selbst. Also für alle von ihm hergestellten Produkte oder auch vermarkteten Produkte, das ist schon in der Basisverordnung eben auch so definiert. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal ein bisschen komisch, dass die Kontrolleinheit durch den eigentlichen Produzenten selbst erfolgt. Aber man muss dazu sagen, dass der Hersteller selbst überhaupt gar kein Interesse daran hat, unsichere Lebensmittel auf den Markt zu bringen. Und durch eine für ihn angepasste Qualitäts- und Sicherheitskontrolle werden sie dieser Verantwortung auch gerecht. Das sind sogenannte Eigenkontrollen und die bilden im Grunde den Grundbaustein für sichere Lebensmittel und auch ein erstes Fundament für die flächendeckende Vorsorge im Verbraucherschutz. Dazu kommen dann die Prüfungen durch externe unabhängige Labore, wie wir eben eins sind. Wir werden vom Hersteller selbst beauftragt, die Produkte im Hinblick auf die Einhaltung der Lebensmittelsicherheitskriterien zu prüfen oder aber auch die Einhaltung von Qualitätsanforderungen allgemein zu prüfen. Und auch der Lebensmitteleinzelhandel hat natürlich ein großes Interesse daran, dass die bei ihm vermarkteten Produkte auch den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Und der beauftragt uns beispielsweise ebenfalls, um Lebensmittel zu analysieren oder aber auch in die Unternehmen selbst zu gehen und dort Audits durchzuführen, um zu schauen, sind die Prozesse dort so, wie sie sein sollten. Aber natürlich gibt es halt auch Kontrolleinheiten durch die Lebensmittelüberwachungsbehörden. Das ist dann quasi die Kontrolle der Kontrolle und diese finden dann auch risikoorientiert statt. Das bedeutet halt im Grunde, dass man bestimmt beispielsweise die Größe eines Unternehmens berücksichtigt oder auch die Art der Produkte, die dort hergestellt werden oder auch die vorangegangenen Untersuchungsergebnisse mit berücksichtigt, um über die Häufigkeit der Kontrollen zu entscheiden. Wenn man einen Betrieb hat, beispielsweise, der sehr auffällig war schon, dann wird der deutlich häufiger kontrolliert als ein Betrieb, der völlig unauffällig war. Und die Zuständigkeit für die amtlichen Lebensmittelüberwachung liegt eben bei den Bundesländern und wird vom zuständigen Ministerium oder der zuständigen Senatsverwaltung in den Stadtstaaten eben koordiniert. Und die einzelnen Lebensmittelüberwachungsbehörden und Veterinärämter der Kreise oder eben auch der kreisfreien Städte, die nehmen dann die Proben vor Ort und kontrollieren auch die Betriebe. Insgesamt kann man dazu aber sagen, dass die Eigenkontrollen der Hersteller oder auch der Lebensmittelwirtschaft insgesamt viel höher ausfallen als die behördlichen Kontrollen.
Wenn wir jetzt mal ganz praktisch denken, also zum Beispiel ein Joghurt. Ich stelle mir jetzt vor, da werden wahrscheinlich einmal die Rohstoffe für den Joghurt am Anfang kontrolliert, also die Milch und die Fruchtzubereitung. Und wie geht's dann weiter? Wird er dann das nächste Mal erst kontrolliert, bevor er dann in die Verpackung abgefüllt wird? Oder wie sind dann die Schritte dazwischen?
Das ist eine Frage, die ich so pauschal nicht beantworten kann. Die Häufigkeit der Kontrolle findet ebenfalls risikobasiert statt und wird halt vom Hersteller selbst festgelegt, beispielsweise eben auf Grundlage auch des HACCP-Konzepts. Und wie Sie eben selber schon gesagt haben, es wird nicht nur das Endprodukt kontrolliert, sondern es finden auch Qualitätskontrollen eben von der Rohware bis hin zum Endprodukt statt. Und die jeweiligen Parameter sind dabei eben auch produktabhängig.
Jetzt geht es ja in so einem Prozess auch nicht nur um die Hygiene. Es gibt ja vielleicht auch noch andere Sachen, die die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen können. Welche Rolle spielen denn da zum Beispiel die Verpackungen?
Natürlich können auch Lebensmittelverpackungen einen Einfluss auf die Lebensmittelsicherheit haben. Lebensmittelverpackungen sind sogenannte Lebensmittelbedarfsgegenstände. Und die haben ja letztendlich eine Schutzfunktion, aber auch eine Lagerfunktion oder eine Transportfunktion. Und was auch ganz wichtig ist, dass sie Träger wichtiger Informationen sind, wenn man so daran denkt, dass da die Verkehrsbezeichnung drauf ist, die Grammatur, das Zutatenverzeichnis, die Allergenkennzeichnung, also die sogenannten Pflichtkennzeichnungselemente. Wenn man nur die stoffliche Seite berücksichtigt, kann man sagen, dass sie im Grunde keine Stoffe abgeben dürfen, die die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen. Und die allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingungen dazu sind in der 1935 von 2004 festgelegt. Also Verpackungen dürfen auch zu keiner unvertretbaren Veränderung des Lebensmittels führen und auch keine geruchliche oder geschmackliche Beeinträchtigung beispielsweise bewirken. Und daher werden die nach guter Herstellungspraxis eben entsprechend hergestellt.
Jetzt haben wir ja eben ganz viel von Produktionsprozessen gesprochen, von verarbeiteten Lebensmitteln in der Verpackung. Aber es gibt ja auch die unverarbeiteten Lebensmittel, zum Beispiel Obst und Gemüse. Und da spielt ja das Thema Lebensmittelsicherheit auch eine Rolle insofern, als dass zum Beispiel noch Rückstände von Pflanzenschutzmitteln auf Obst und Gemüse vorhanden sein können. Da gibt es, hatten Sie ja gerade erwähnt, dann auch bestimmte Grenzwerte. Aber wie kann man generell, also was wird bei Obst und Gemüse gemacht, um da das Risiko möglichst klein zu halten? Und was können vielleicht die Verbraucher zu Hause noch machen, um das Risiko nochmal zu minimieren?
Also erstmal möchte ich gerne nochmal den Unterschied zwischen Rückständen und Kontaminanten erläutern. Also Rückstände sind Reste von Stoffen, die eben bewusst angewendet werden oder wurden, wie Pflanzenschutzmittel oder Tierarzneimittel. Da habe ich ein bestimmtes Ziel dahinter, was ich erreichen möchte. Und Kontaminanten hingegen gelangen eben unbeabsichtigt in Lebensmittel, wie beispielsweise Mykotoxine in Mehle oder eben Schwermetalle in Fischen. Und es ist so, dass selbst bei guter landwirtschaftlicher Praxis eben Pflanzenschutzmittelrückstände im Erntegut nicht ganz vermeidbar sind. Das gilt halt auch dann, wenn Wartezeiten eingehalten werden. Das ist so ein Beispiel für Dinge, die getan werden, um eben die Kontamination möglichst gering zu halten. Dass es so Wartezeiten gibt zwischen Anwendung und Ernte beispielsweise. Es gibt überwachte Feldversuche, mit denen wird halt ermittelt, welche Rückstände im Lebensmittel bei sachgemäßer Anwendung verbleiben. Und diese Ergebnisse bilden dann die Grundlage für die Festsetzung der Rückstandshöchstgehalte. Darüber hinaus wird dann auch geprüft, ob diese Gehalte überhaupt für den Verbraucher sicher sind. Und nur wenn das der Fall ist, dann ist auch die Anwendung tatsächlich erst überhaupt erlaubt. Und wenn eine Rückstandshöchstmenge überschritten ist, sagt das also erstmal nur aus, dass die nachgewiesenen Gehalte im Produkt eben höher sind, als das eigentlich nach guter Herstellungspraxis zu erwarten wäre. Das Produkt darf dann nicht mehr vermarktet werden. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass das Produkt auch zu gesundheitlichen Problemen beim Verbraucher führt. Weiterhin beziehen sich halt die Rückstandswerte auch oftmals auf gesamte Erzeugnisse und nicht immer auf den essbaren Anteil, sodass man eben, um zu beurteilen, ob das Erzeugnis gegebenenfalls gesundheitsgefährdend ist, auch Verzehrmengen berücksichtigen muss oder Verarbeitungsfaktoren beispielsweise. Oder was der Verbraucher in diesem Fall halt selber machen kann, dass er sagt, okay, ne, ich schäle mein Obst und Gemüse oder ich wasche es ordnungsgemäß. Bei Kontaminanten wie Schwermetallen, Dioxinen oder Mykotoxinen gelangen eben, wie erwähnt, unbeabsichtigt in das Produkt und lassen sich halt leider auch nicht immer vollständig vermeiden. Durch die Risikobewertung von den Behörden, wie eben schon erwähnt, beispielsweise von der EFSA oder auch vom BVL, wird eben ermittelt, welche Gehalte im Lebensmittel überhaupt noch toleriert werden können. Und in der EU gilt insgesamt für Kontaminanten ein allgemeines Minimierungsgebot. Das bedeutet, dass man beim Einsatz von Rohstoffen und Zutaten immer auch die Grundsätze der guten landwirtschaftlichen Praxis und auch der guten Herstellungspraxis berücksichtigen muss, um eben die Kontamination so niedrig wie möglich, technisch möglich zu halten und eben auch Maßnahmen zu treffen, um die Gehalte weiter zu minimieren.
Und wenn wir jetzt trotz aller Prüfungen, die es da so gibt und aller Vorsichtsmaßnahmen doch mal mit unsicheren Lebensmitteln in Kontakt kommen, was bedeutet das denn für uns Menschen? Welche Folgen hat das dann?
Also unsichere Lebensmittel können schwerwiegende Erkrankungen verursachen, insbesondere für sogenannte YOPIs. Das sind Young, Old, Pregnant and Immunosuppressed People, also junge, ältere Menschen, Schwangere oder immunsupprimierte Menschen, die eben ein geschwächtes Immunsystem haben. Und die Folgen kann man nicht ganz festlegen. Sie sind halt super vielfältig, je nachdem, was der Grund des unsicheren Lebensmittels ist. Eine mögliche Folge sind Durchfallerkrankungen, beispielsweise ausgelöst durch Noroviren oder auch Bakterien wie Salmonellen oder Campylobacter. Aber auch Schnittverletzungen, beispielsweise durch einen Fremdkörper, wären denkbar oder ein abgebrochener Zahn, wenn man auf einen Fremdkörper beißt. Oder auch bei nicht korrekt deklarierten Allergenen beispielsweise. Wenn ich dann eine sehr empfindliche Person habe, kann das sogar bis zu einem anaphylaktischen Schock kommen, der dann lebensbedrohlich wäre. Also Sie sehen, die Auswirkungen sind sehr vielfältig. Und wenn man so in die Statistik schaut, weltweit erkrankt jeder Mensch einmal jährlich infolge des Verzehrs unsicherer Lebensmittel. Und in Entwicklungsländern ist die Zahl sogar deutlich höher als bei uns. So, die Betrachtung der gesundheitlichen Folgen ist ein Punkt, aber neben diesen gesundheitlichen Folgen, die unsichere Lebensmittel eben für uns Menschen haben, gibt es auch die wirtschaftlichen Schäden letztlich, weil die Kosten eines Rückrufs beispielsweise bis in die Millionen gehen können und auch der Hersteller natürlich einen erheblichen Imageverlust erleidet, wenn er unsichere Lebensmittel meldet. Im Gegensatz dazu sind die Kosten halt deutlich geringer, wenn man unsichere Lebensmittel vor dem Inverkehr bringen bemerkt, und das ist halt letztendlich auch ein Zeichen, dass man seinen Prozess gut unter Kontrolle hat.
Was würden Sie denn sagen, sind unsere Lebensmittel sicherer oder unsicherer geworden in den letzten Jahren? Weil man hört ja schon relativ viel von sogenannten Rückrufen.
Also ob man jetzt sagen kann, dass Lebensmittel insgesamt sicherer oder unsicherer geworden sind, das ist wirklich schwierig und da möchte ich mich gar nicht festlegen. Aber es ist auf jeden Fall so, wie Sie das sagen. Laut Statistik der Bundesländer und des BVL ist die Gesamtzahl der Rückrufe, die eben veröffentlicht wurden in Deutschland, seit einiger Zeit stetig gestiegen. Es gibt dort ja das Portal lebensmittelwarnung.de, in dem eben Rückrufe kommuniziert werden. Inzwischen ist es sogar möglich, eine App zu installieren, wo sich Verbraucher eben über Push-Nachrichten über unsichere Lebensmittel informieren können. Und wenn man sich den Verlauf der Meldungen anschaut, gab es 2012 83 Meldungen und 2022 waren das dann 311. Also innerhalb von 10 Jahren hat sich die Anzahl fast vervierfacht. Letztes Jahr war die Anzahl an Rückrufen mit 310 vergleichbar zum Vorjahr und die häufigsten Ursachen dazu sind auch nahezu unverändert. Also neben den mikrobiologischen Kontaminanten, die nehmen so Platz 1 ein, gibt es auch Grenzwertüberschreitungen oder auch unzulässige Inhaltsstoffe, nicht korrekt gekennzeichnete Allergene oder auch Fremdkörper, die eben die wichtigsten Gründe sind für Rückrufe. Und anhand des Anstiegs kann man natürlich interpretieren, dass die Lebensmittel viel unsicherer geworden sind. Aber aus meiner Sicht prüfen die Unternehmen die Lebensmittel einfach genauer und zielgerichteter als in der Vergangenheit. Und auch das BVL geht eher davon aus, dass die Lebensmittelunternehmer ihrer Verantwortung eben besser nachkommen.
Ja, jetzt ist es ja so, wenn ich ein Lebensmittel kaufe, ist es ja noch nicht unbedingt durch mit der Lebensmittelsicherheit in Anführungszeichen, sondern es kommt ja auch darauf an, wie lagere ich das, wie bringe ich das ganze Lebensmittel nach Hause und was sind dann vielleicht auch noch die wichtigsten Regeln in Sachen Lebensmittelsicherheit für uns zu Hause oder am heimischen Herd?
Das ist ganz richtig. Auch der Verbraucher zu Hause hat einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensmittelsicherheit und das ist vermutlich nicht immer allen klar. Sie haben es gerade schon gesagt, das fängt schon beim Transport des Lebensmittels nach Hause an. Bei wärmeren Temperaturen bitte Kühlakkus mitnehmen, die Wege kurz halten, dass eben die Kühlkette eingehalten wird. Aber auch insgesamt sollte man auf die Lagerungsbedingungen achten. Leicht verderbliche Lebensmittel gehören eben generell in den Kühlschrank. Eine andere Möglichkeit, die Lebensmittelsicherheit zu verbessern, ist die korrekte Zubereitung. Also viele Bakterien mögen die Hitze nicht. Und wenn ich das Produkt dann ausreichend erhitze, sind die Produkte eben nachher sicher, selbst wenn ich vorher eine Kontamination mit Mikroorganismen hatte. Generell sollte man immer auf die Hinweise der Hersteller achten. Sie bringen das ja auch oftmals auf die Verpackungen auf. Beispielsweise gibt es den Hygienehinweis zum Geflügelfrischfleisch, dass auch diese Produkte durcherhitzt werden sollen oder auch Eier, die eben durcherhitzt verzehrt werden sollen oder der Tee, der eine gewisse Zeit braucht, um eben ein sicheres Lebensmittel zu werden und deshalb eben eine gewisse Standzeit hat. Bei Obst und Gemüse hatten wir eben schon das Beispiel, das sollte man vor dem Verzehr gründlich abwaschen oder eben schälen. Aber auch sowas wie Arbeitsflächen, Schneidebretter, Messer sollte man immer gründlich reinigen und nicht beispielsweise erst das Geflügel schneiden und dann anschließend den Salat mit dem gleichen Brettchen. Oder solche Hygienemaßnahmen wie regelmäßig die Spüllappen zu tauschen. Oder wenn ich mal was verschütte, dann sollte ich eher das Küchentuch nehmen statt jetzt meines Spüllappens, um es eben nicht weiterzutragen. Und was natürlich für die Hersteller gilt, gilt auch für den Verbraucher. Auch die Wahl der geeigneten Verpackung zur Lagerung ist relevant. Beispielsweise eben nur mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden, wenn ich die Produkte erhitze in der Mikrowelle. Oder auch, wenn ich es im TK-Schrank lagern möchte, dass ich dann Gefrierbeutel nehme und nicht direkt in der Umverpackung, in der ich das Produkt erworben habe, in den Gefrierschrank verräume. Also insgesamt gibt es halt einfach eine Vielzahl an Maßnahmen, mit denen auch der Endverbraucher eben Einfluss auf die Lebensmittelsicherheit nehmen kann.
Da gibt's aber auch so Sachen, die manche so gar nicht auf dem Schirm haben. Zum Beispiel beim Grillen habe ich gehört, wenn man so Aluschalen benutzt oder auch Alufolie, soll man nicht salzen, weil dann zum Beispiel das Grillgut irgendwie auch durch das Aluminium dann geschädigt werden kann. Wenn man allerdings kein Salz drauf macht, passiert das nicht. Fand ich interessant. Also das sind dann so Sachen, das hat man vielleicht auch gar nicht immer so ganz auf dem Schirm, oder?
Das stimmt. Also das ist ja auch das, was ich eingangs gesagt habe. Vielen ist es vielleicht gar nicht so bewusst. Es gibt ganz einfache Beispiele, aber auch, wie Sie selber schon sagten, beim Grillen, dass ich auch dort einen Einfluss auf die Wirkstoffe habe, dass wenn ich mein Grillgut zu heiß erhitze oder es wirklich schwarz mache, dass ich dann einfach eine Belastung habe, der ich entgehen kann, wenn ich die eben ordnungsgemäß zubereite, die Lebensmittel.
Also Aufklärung ist ja in dem Bereich offenbar sehr wichtig. Wer ist denn eigentlich dafür zuständig? Also wo kann man sich denn solche Informationen holen als Verbraucher?
Das ist eine sehr gute Frage. Das Bundesministerium für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz ist natürlich eine Anlaufstelle, wo man sich informieren kann. Es gibt diverse Verbraucherschutzorganisationen, die über verschiedenste Produkte aufklären. Generell ist Aufklärung in meinen Augen eben in dem Bereich auch wirklich sehr wichtig. Aber man sollte halt auch wirklich darauf achten, dass die Quelle immer verlässlich ist. Das wird ja auch viel kommuniziert manchmal.
Und wie machen Sie das selbst? Googeln Sie dann zum Teil auch Sachen nach? Also es geht ja, wie gesagt, schon los, wenn man jetzt, keine Ahnung, Avocados, wie braun darf eine Avocado sein? Bis wann ist sie noch gut? Ab wann ist sie nicht mehr gut? Ich bin dann jemand, ich google sowas immer alles, was meine Frau immer total wahnsinnig macht, die einfach sagt, jetzt koch doch einfach und guck hier nicht irgendwie 20 Sachen nach, weil ich da tatsächlich auch so, glaube ich, extrem empfindlich bin. Wonach machen Sie das fest? Oder wie halten Sie das auch selbst? Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel auch essen gehen, gucken Sie da erstmal irgendwie, dass sie einen Blick in die Küche bekommen, um zu sehen, ob da auch sauber und hygienisch gearbeitet wird?
Da muss ich ein bisschen schmunzeln tatsächlich über diese Frage, weil es tatsächlich so in die Richtung geht. Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird, wenn die Menschen so hören, was ich für einen Beruf mache. Da kommt immer die Frage, und, isst du noch alles? Also nee, ich gehe nicht erst in die Küche und schaue da nach, ob alles so in Ordnung ist, sondern ich habe einfach das Vertrauen, dass die Lebensmittel ordnungsgemäß zubereitet werden. Gerade in kleinen Betrieben würden sie ja selbst viel zerstören, wenn sie eben nicht dafür Sorge tragen würden, dass sie ein entsprechendes Hygienekonzept haben. Schlechte hygienische Bedingungen sprechen sich immer schnell rum und dann würden die Kunden eben auch ausbleiben. Was ich aber mache, was wahrscheinlich wirklich jeder macht und wie Sie selber auch sagen, was Sie so machen, ich schaue natürlich nach dem ersten Eindruck des Lokals. Ist es gut besucht? Ist es eher weniger gut besucht? Wirkt auf den ersten Blick alles sauber und gepflegt? Funktioniert die Beleuchtung? Oder ist das Inventar vielleicht defekt? Oder welchen Eindruck machen so die Angestellten? Sind sie gepflegt oder arbeiten sie beispielsweise in verschmutzter Arbeitskleidung? Und ich muss auch sagen, dass ich eher skeptisch wäre, wenn die Gastronomen jeden in ihre Küche lassen würden. Und wenn es so um die Zubereitung von Produkten geht, also wenn ich jetzt neue Produkte austeste, die ich normalerweise nicht so habe, mache ich das tatsächlich auch so, dass ich mal google und sage, wie verwende ich das denn überhaupt? Und wenn es mir komisch vorkommt, schaue ich da nochmal nach.
Wenn Sie jetzt noch einen Wunsch frei hätten in Bezug auf das Thema Lebensmittelsicherheit, welcher wäre das?
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es sicherlich, dass allen Menschen eben sichere und ausreichende Mengen an Lebensmitteln zur Verfügung stünden. Ich finde, wir in Deutschland wissen es oftmals nicht so zu schätzen, dass uns Lebensmittel in nahezu beliebiger Anzahl und Auswahl zur Verfügung stehen. Und daher wird hier aus meiner Sicht oftmals zu verschwenderisch und auch zu wenig wertschätzend mit den Lebensmitteln umgegangen. Ich finde zwar auch, dass sich das Bewusstsein diesbezüglich schon verbessert hat. Es wird jetzt mehr geguckt, okay, wie ist auch die Tierhaltung dahinter? Was ist mit dem Pflanzenschutz? Aber hier steckt aus meiner Sicht noch viel Potenzial.
Ja, dann sagen wir auf alle Fälle vielen lieben Dank, Frau Kiefhaber. Hat uns sehr gefreut. Und Manon, was hast du denn in dieser Folge alles so mitgenommen?
Ja, erstmal vielen Dank auch von meiner Seite, Frau Kiefhaber. Und es war sehr interessant zu hören, wie viele Gesetze und Richtlinien eigentlich greifen für das Thema Lebensmittelsicherheit und was alles so dazugehört. Und ich denke, es ist auch nochmal wichtig zu begreifen, dass Lebensmittelsicherheit ja wirklich alle angeht. Also dass die Hersteller natürlich in erster Linie dafür zuständig sind und das auch kontrollieren, dass es dann auch nochmal von den Behörden kontrolliert wird, dass wir aber zu Hause eben auch etwas dafür tun können, dass Lebensmittel sicher bleiben und vielleicht auch nicht so schnell verderben und wir damit wiederum auf der anderen Seite weniger Lebensmittelverluste haben, indem wir einfach auf die Lagerung achten oder auf die Zubereitung oder eben auch, dass die Küche entsprechend sauber bleibt mit den Schneidebrettern und so weiter. Das sind ganz praktische Tipps, die sich, glaube ich, jeder nochmal so vergegenwärtigen sollte, auch Gemüse, ich glaube, eher mit warmem Wasser so ein bisschen abwaschen, weil immer die Schale abschneiden ist ja auch nicht so gut, weil bei manchen Obstsorten, Äpfeln zum Beispiel, da sitzen ja auch die meisten Mikronährstoffe unter der Schale. Das heißt, man sollte die ja auch eigentlich mit essen. Also man sollte sich da auf jeden Fall gut informieren. Deshalb vielen Dank, dass Sie heute unsere Expertin waren.
Gerne.
Ja, und dann starten wir jetzt demnächst mit großen Schritten in den Oktober, Manon. Und da haben wir dann am Ende des Monats auch wieder ein neues Thema. Und bis dahin, was steht bei dir da an? Also wir werden jetzt wieder gucken, dass wir mal ein bisschen Drachen steigen lassen. Das ist ja immer so ein schönes Thema. Kastanienmännchen sind auch ganz vorne dabei.
Genau.
Schauen wir mal.
Genau, das steht bei uns auf jeden Fall auch an. Und dann fangen ja tatsächlich Ende Oktober in Berlin auch schon wieder die nächsten Ferien an. Und dann muss man ja auch wieder schauen, wie man schulfreie Zeit über die Bühne bringt.
Genau. Wir hören uns dann aber auf alle Fälle Ende Oktober mit einer neuen Folge.
Genau.
In diesem Sinne, schönen Oktober. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.